SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Frohe Ostern allerseits und einen schönen guten Morgen aus dem Stadthaussaal Ilnau Fredikon. Wir hören die Sendung persönlich live als Gemeinschaftserlebnis in allen Landesteilen der Schweiz. Schön, seid ihr mit dabei. Meine beiden Gäste gehen auf ihre Art ganz bewusst ihren eigenen Weg, wo sie auch schon an die Grenzen gebracht hat. Sie hat in jungen Jahren ihre Ausbildung zur Opernsängerin abgebrochen. Heute hat sie eine tiefe Verbundenheit zur schwarzamerikanischen Musik. Sie lebt in New York und Zürich. Die 65-jährige Sängerin Christina Chagach. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und er hat seinen Job als Jurist an den Nagel gehängt, um mit eigener Muskelkraft jedes Jahr rund 20'000 Kilometer unterwegs zu sein. Wenn er nicht gerade an Wettkämpfen auf der ganzen Welt unterwegs ist, lebt er im Zürcher Unterland. Der 32-jährige Langstrecken-Triathlet Jan van Berkel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Eine sehr spezielle Woche ist das gewesen, Jan van Berkel, für euch. Ihr habt euch vor 2 Tagen verlobt. Genau. Wie ist das gegangen?
Ja, wie das gegangen ist, das weiss ja gut, ja, ein grosser Teil von der Bevölkerung.
Ja, es ist immer individuell. Ich muss vielleicht sagen, ihr seid schon ein paar Jahre zusammen mit der ehemaligen Eiskunstläuferin Sarah Meyer. Ja. Und da hat sich jetzt über die Zeit, in der ihr mit ihr zusammen seid, etwas angebahnt, das schon ein bisschen tiefer geht, dass man so etwas macht.
Ja, definitiv. Ich glaube, wegen meinem Schlittschühnle oder so liebt sie mich nicht. Und, wir haben uns 4 Jahre lang schätzen und lieben gelernt und irgendwie an dem Punkt angelangt, wo ich gefunden habe, ich möchte eigentlich niemand anders mehr an meiner Seite.
Und wie hat er das eingefädelt, so den offiziellen Antrag?
Ich hatte 3 Tage lang den Ring bei mir zuhause gehabt und ich habe gedacht, wo kann ich den verstecken? Und dann habe ich den irgendwo im hintersten Ecke hinter meinen Sportkleider versteckt und gewiss kann dort, dann schaut sie eigentlich nie her. Und dann hat sie doch ernsthaft gedacht, über Ostern und ich mal das Haus ausmische. Und dann sehe ich an dem Morgen, wo ich denke, am Nachmittag könnte es ja noch klappen, wie sie dort hinten in diesen Kleider rumgusselt. Und ich so, ja, das ist jetzt mein neuen Anzug, den solltest du jetzt dort sein lassen. Und dann hat sie noch gedacht im Nachhinein, ich habe relativ harsch reagiert, als sie dort rumgegusselt hat. Und ich hatte noch Glück gehabt, aber dann wirklich gemerkt, so, jetzt wird es Zeit, weil sonst kommt der Ring noch sonst irgendwie im Vorschein.
Und dann ist das hochromantisch angekommen?
Ja, also die Frage muss man Sarah stellen, nicht mir.
Eine schöne Geschichte, was geht euch durch den Kopf, wenn ihr sie hört, Christina?
Soll ich das wirklich sagen?
Ja.
Ich war schon 2-mal verlobt.
Aber mittlerweile als Single unterwegs.
Nein, ich habe nie geheiratet. Ja. Ich habe immer Hochzeiten abgesagt. Das ist jetzt wirklich im Fall, also wirklich sehr privat. Aber ich habe einmal mit meinem damaligen langen Partner haben wir dann gefunden, jetzt heiraten wir eigentlich. Und dann hat die Beziehung nicht mehr funktioniert. Von dem Moment, wo wir heiraten wollten, hat nichts mehr funktioniert. Und dann haben wir sie im Monat vorher abgesagt. Und das zweite Mal habe ich wirklich 5 Tage voran eine Hochzeit abgesagt.
Hulala! Also das sind Geschichten, die halt einfach passieren können im Leben.
Gut, ich bin ja Jurist und ich habe ja Familienrecht studiert und dort
Statistik.
Und ich glaube doch immer noch an die. Von dem her haben wir jetzt das Beispiel hat mich jetzt nicht abgeschreckt.
Bravo, jetzt haben wir das aber schön zurechtgefogen. Christina Chagach, wir haben auch einen intensiven Moment erlebt. Ihr, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, lebt zu einem Teil in Zürich, zu einem Teil in New York, genauer gesagt im Stadtteil Harlem, New York. Das ist ein schwarzer Stadtteil. Und dort habt ihr am Karfreitag im Kirchenchor gesungen.
Ja, ganz genau.
Was ist das für ein Chor? Könnt ihr uns genau beschreiben, wie das dort so abläuft?
Das ist einfach der Chor von der Mother Zion Baptist Church, wo ich schon über ein Jahr eigentlich regelmäßig gehe, wenn ich dort bin und absichtlich mich nicht bemerkbar gemacht habe als Sängerin, weil ich eigentlich dort als Privatperson sein und mich inspirieren lassen und auch den Gottesdienst geniessen, ohne Aktivität und ohne noch jemand dran zu stehen. Und dann hat aber gleich einer dann gefunden, ich denke doch immer mitsingen, wenn der Chor singe. Und ich soll doch jetzt in die Probe kommen. Und dann bin ich in die Probe gegangen und dann haben wir eine wunderschöne Sequenz gehabt. Also im Gottesdienst haben wir gesungen zusammen.
Und ich meine, die hat ja schon viel gesungen, auch mit verschiedensten Leuten zusammen gesungen. Ich gehe auch davon aus, der hat grosse Chorerfahrung auch. Wie war das denn jetzt dort gewesen? Auch als einzige weiße Frau in dieser Gemeinschaft von Schwarzen?
Also, man ist natürlich selbstverständlich ein bisschen Aussenseiterin. Also, sie schauen dann zuerst einfach mal, sie sind sehr freundlich, zuvorkommend, aber man merkt schon, man kommt aus einem anderen Kulturkreis. Und so, wie sie den Gospel pflegen und leben, also das eins zu eins innen, ist so wie aussen. Und das Gospel ist ein Gebet. Und unsere Gospelchöre, die wir hier zum Beispiel haben, die singen schöne Lieder, aber es basiert nicht unbedingt auf dem Glauben. Es ist nicht eine Lobpreisung in erster Linie. Gospel ist die Botschaft. Und das wird dort wirklich so gepflegt. Und dort merke ich selber als Gospelsängerin, Blues-Sängerin, dass ich dort ein paar Schritte hinein bin, selbstverständlich.
Also
ich
kann könnt profitieren. Dort lernen davon.
Ich lerne von Grund auf. Also ich kann, das ist auch etwas Schönes, dass man immer wieder von vorne anfängt im Leben. Ich habe wirklich das Gefühl, ich lerne gewisse Sachen ganz auf eine neue Art. Also innere Sachen lerne ich auf eine neue Art.
Und wie strukturiert gehen die Proben ab?
Ziemlich chaotisch, also ohne Text und ohne Noten. Und dann ist aber ein musikalischer Leiter dort. Und das ist noch interessant, ich habe auch einen Gospelchor geleitet, eine Zeit lang. Eigentlich sagt er genau das Gleiche zu den Leuten, die ich einmal meinen gesagt habe, nämlich, jetzt Gottfried Stutz, kommt mal aus euch raus und jetzt gebt mal etwas. So.
Man sagt ja auch Gottfried Stutz.
Ja. I'm not here to waste my time.
Ja.
I want to have your energy.
So kann man sich so, das bildlich vorstellen.
Ja, genau. Ja. Und das ist eine gute Erfahrung, dass eigentlich das Antreiben von einer Masse, von einem Chor auch immer die Aufgabe vom Leiter ist. Und und die Leute sind ja gut. Das sind ja alles tolle Sänger.
Ist das der Grund, warum ihr nach Haarlem seid gezogen?
Das ist der zentrale Grund. Also, dass ich ein bisschen wie einen Bezug und einen Rückhalt habe zu der Musik, die ich hier mache. Ich bin schon seit ganz klein dieser Musik eigentlich verschrieben gewesen, aber ich hatte hier nie einen kulturellen Rückhalt gehabt, selbstverständlich, weil ich hier in einem anderen Kreis lebe. Und jetzt, seit 2 Jahren, ist das einfach in mein Leben hineingeplumpst. Ich habe einen Tag gedacht, ja, ich möchte hier leben. Und dann hat das angefangen zu laufen. Und das ist jetzt eigentlich eine grosse Erfüllung für mich, dass ich in diesem Kulturkreis daheim sein kann, auch sozial daheim bin, auch seelisch daheim bin und natürlich die Nahrung für meine Musik habe, die ich hier mache.
Was du jetzt gerade noch gehustet hast, ist der Jan van Berkel, der eben diese Woche so verkältet war. Er hat vor noch nicht allzu langer Zeit, also das ist jetzt wahrscheinlich etwa einen Monat her, der Ironman Neuseeland gemacht, der ist viertplatziert worden, vierter Platz. 28. April ist der Ironman Texas auf dem Programm. Man muss einfach schon noch wissen, was das überhaupt heisst. Das ist 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Säckeln und ein Marathon nach allem. Was treibt euch an, so etwas Verrücktes zu machen?
Der Antrieb muss von innen kommen. Es ist weder Geld noch Raum. Am Schluss wird es irgendwann so hart, dass es keinen Antrieb gibt, außer der von innen, der mir sagt, ich will schauen, wie gut ich bin. Das ist es.
Das ist alles?
Ja.
Braucht es denn nicht eine Sucht, für dass man überhaupt so weit kommt, dass man so viel trainieren muss, um so einen Wettkampf zu prestieren?
Ja, Sucht, ich glaube, ist ja ein sehr negativ beleidigtes Wort. Ich würde sagen, Passion ist ja dann immer eine ganz feine Linie zur Sucht. Mhm. Oder respektive Sucht beinhaltet auch Passion. Mhm. Und ich würde sagen, definitiv, wenn Leute mich von außen anschauen, glauben, ja, der ist ein bisschen sportsüchtig, das glaube ich. Und gleichzeitig würde ich sagen, ist das erstens mal, wenn es eine Sucht wäre, dann wäre es relativ gesunde. Und
ja. Na ja, gut. Also ich frage mich, ich muss doch schnell einhängen, Entschuldigung. Ich Anfang Birkli ja vorher die harte Daten durchgegeben, wie weit das ist und wie lange das ausgeht. Das geht nicht ohne Schmerzen, oder?
Ich bin 8 Stunden unterwegs für die ganze Strecke. Und die Schmerzen, das ist nach 3-4 Stunden setzen die Schmerzen ein, wo ich mich damit auseinandersetzen muss und wo nachher eigentlich der zentrale Teil wird von meiner Aufgabe während den 8 Stunden, mich mit diesen Schmerzen auseinandersetzen.
Und wie tut man sich mit diesen Schmerzen auseinandersetzen, während man gerade 180 Kilometer Velo fährt? Oder, ja?
ich breche es ganz einfach darauf ab. Ich gebe dem Schmerz ein Gesicht, ich gebe ihm, er wird für mich zu einer Person. Er kommt irgendwann auf mich zu, ich treffe ihn irgendwann auf der Strecke und dann kommt er und dann gebe ich ihm die Hand und sage, «Hoi, ich bin der Jan, jetzt gehen wir weiter.» Und dann ist das so ein Teil, der bei mir dabei ist und das ist wie, viele Leute kennen einen 10-Kilometer-Lauf oder mal einen Marathon, wo einem die rechte Wade wehtut und dann denkt man nur noch an die rechte Wade. Dabei hat man ja an die linke Wade, den linken Oberschenkel, den rechten Oberschenkel, wo alles tipptopp ist, oder? Und das, eigentlich ist es ein bisschen sich selber beschissen, aber gleichzeitig darf ich mich auch nicht zu fest beschissen, weil sonst würde ich dann über meine Grenzen hinausgehen.
Also die Leidensfähigkeit von Triathleten ist zweifellos hoch. Wie ist es, wenn der Jan van Birkel mal verkältet ist? Ist da die Leidensfähigkeit auch da? Ja, ich schaue schnell noch ab ins Publikum zu der Sarah Meier, die jetzt beobachtet jetzt zu der Partnerin. Ja,
die klassische Männergrippe, ich will mal so sagen. Also ich leide da schon sehr stark, aber ich würde sagen, es ist die Mischung zwischen, dass es mich einfach anschießt, nicht zu trainieren.
Ja, gerade jetzt vor einem so einem Event, genau, jetzt in Texas. Ja. Oder?
Und dann gleichzeitig muss ich einfach auch annehmen, was der Körper mir für Signal sendet.
Wenn ihr stundenlang unterwegs seid, gebt uns hier noch einen kurzen Einblick. Wie macht man das jetzt 8 Stunden? Wie macht man das mit dem WC? Zum Beispiel?
Ja, also WC-Pause gibt es keine. Also die Stoppuhr läuft weiter. Umziehen zwischen den Disziplinen übrigens auch. Und man kommt eine Strafe über, wenn man nicht aufs WC geht, wenn man das einfach irgendwo auf der Strecke macht. Somit, wenn man dann aufs WC muss, dann gibt es alle 2-3 Kilometer WCs vom Veranstalter aufgestellt. Und wenn man, dann muss man dann schnell reinrennen und schnell wieder rausrennen. Und am Luzern-Marathon ist mir das mal passiert, laut zum Training aus. Und dann bin ich da rausgerannt und ein Zuschauer hat nichts Gescheites gewusst, als zu sagen, jetzt hast du aber nicht abgeputzt.
Wie wichtig ist eigentlich das Publikum, wo einem offenbar ja auch dreht? Oder? Die Energie vom Publikum.
Ja, also eben, ich glaube, die Energie, die da herrscht in so einer Atmosphäre von einem Wettkampf, das ist unbeschreiblich. Das Dreitime, wenn ich in Zürich am Ironman mitmache, ist das etwas ganz anderes, als wenn ich irgendwo einen Wettkampf mache, zum Beispiel in Hawaii, in der Lava-Wüste draussen. Da ist man einfach wirklich nur für sich. Und wenn man dann leidet, dann steht kein bekanntes Gesicht um, das einem dann wieder auflupft.
Die bekommen die euch Angehörigen auch mit?
Definitiv. Oder? Ich muss in einem kontrollierten Zustand sein, dass ich nicht euphorisch an meinen Leuten vorbeisprinte und dann alle meine Energie liegen lasse, aber gleichzeitig doch irgendwie die Energie, die dort herrscht, auch aufnehmen können.
Der Jan van Birkel über seine Passion als Langstrecken-Triathlet. Hier in der Sendung persönlich auf SRF 1 zusammen mit der Sängerin Christina Jacquard. Wir haben jetzt gerade von Energie gehört, vom Jan. Wie erlebt ihr die Energie? Ist das etwas Ähnliches, wenn ihr ein Konzert geht mit dem Publikum?
Ja, also die Energie ist natürlich sehr hoch in einem Konzert. Und das ist unter anderem auch ein Grund, warum ich singe. Also ich habe gemerkt, dass ich in einen speziellen Raum hineinkomme, wenn ich singe. Und das ist ein Raum, der nicht in dieser und von dieser Welt ist. Würde ich mal so sagen. Und ich kann das Publikum, manchmal ist das möglich, das Publikum mit in diesen Raum hineinzunehmen. Und das sind wirklich Energien, die dann, sag mal, Polaritäten aufgelöst sind. Und das ist die schwarze Musik sowieso, wo halt der starke Schmerz, ja. der Schmerz drin ist. Mhm. Und Leiden schafft, also Leiden, also Leidenschaft nicht ohne Leiden, wo man ausdrückt, was einen bewegt. Und man ist doch ganz Mensch in dem Sinne. Das gefällt mir sehr. Es ist keine Abgehobenheit, dass ich sage, ah, ich bin halt etwas Besseres und ich finde jetzt, ich kann jetzt das mir lossingen, sondern ich bin ganz Mensch in dem Sinne. Und in dem Ritual singen und auch die schwarzamerikanische Musik ist auch ein Ritual, ein religiöses Ritual. Finde ich meine Balance. Also ich tue eigentlich Polaritäten aus, egalisieren. Und das ist so auch ein fast suchtmachendes Ding. Also das ist wirklich, das kann man auch nicht ohne Publikum machen, das kann ich nicht daheim allein machen, außer als Teenager. Ja. Dazumal habe ich stundenlang...
Vor dem Spiegel.
Ja,
genau. Ja, aber ich verstehe das. Es ist das Gleiche, wie wenn ich an einem Wettkampf in die... Flow-Zustand reinkommen, oder? Ich bin dann in einem Zustand, wo ich eben nicht da und nicht dort, aber ich bin trotzdem völlig ich. Ja. Oder? Ich bin alles, ich kann kontrollieren alles, aber es geht automatisch. Und wenn man mich in dem Moment anhalten würde, wo bist du im Wettkampf, wüsste ich es nicht.
Oder? Aber das ist ja das Interessante. Was heisst ich? Wer ist das ich? Oder? Und wir probieren ja alle, etwas zu finden im Leben, wo wir uns von dem Ich ein bisschen lösen können. Das ist das physische Ich, das ist das Ego-Ich, wo wir uns ein bisschen lösen können. Und das ist für mich jetzt, also bei dir ist es Sport und für andere Menschen ist es wieder etwas anderes. Egal, ob sie sticken, oder ob sie spazieren gehen, oder ob sie mit dem Hund schwätzen oder so. Wirklich, sich immer wieder mal zu lösen von diesen Zwängen, was das Leben einem auferlegt. Und in der schwarzamerikanischen Musik ist das natürlich, wird es zum Geht nicht mehr zelebriert. Also mit einer hohen Energie. Und man kann sagen, es ist eine hohe spirituelle Energie, aber es ist auch eine hohe körperliche Energie. Das heisst, mein Sport ist wirklich Singen. Und da muss ich sagen, da verliere ich 2 Kilo an einem Abend. Wenn ich jetzt nachher nicht Steaks reinbeigen und am nächsten Tag wieder richtig esse.
2 Kilo ein Monat?
Ja, also ich verliere wirklich Gewicht. Und wenn ich also auf der Gospel-Tour bin, wo ich jeden Tag singe, dann muss ich wirklich reinbeigen, damit ich nicht zu fest abnehme und damit ich die Energie behalte.
Jetzt wollen wir aber mal hören, wie das tönt, wenn Christina Schakach singt. I'm on my way, ein Müsterli.
You know I'm on my way, Lord, to freedom land. Yes, I'm on my way, on a freedom land. On my way, to freedom land.
Tönt's, wenn sie singt, die weiße Frau mit der schwarzen Stimme. I'm on my way, haben wir gehört. Müsterli draus. Es ist noch komisch, wenn das einfach eingespielt wird und man hier hockt. Ihr seid im Moment unter anderem auf einer Konzertreihe zum 50. Todestag von Martin Luther King. Hommage, wo gerade die Woche, also am 4.4., 50 Jahre ist es her, seit der Ermordung. Ja. Was verbindet euch mit dem Martin Luther King?
Das ist natürlich eine alte Geschichte. Also ich war 16, als er gestorben ist. Und meine Eltern haben natürlich viel über den Politiker geredet und über die Chancen, die jetzt die Schwarzen haben, durch den Martin Luther King. Und es war ja sehr viel los im Frühling 68, also mit Flower Power, mit aber auch Aufständen. Und dann ist die Ermordung von Kennedy, ist 5 Jahre früher da, und dann sind noch andere Leute, sind auch gestorben und umgebracht worden. Und ich habe dort wirklich, für mich ist eine Welt zusammengebrochen, muss ich ehrlich sagen. Und zwar wie das Gefühl hatte, ich glaube nicht mehr an das Gute im Mensch. Wenn jemand etwas verändern will auf dieser Welt, wird er einfach abgeknallt. Das Gefühl hatte ich. Und das war eine Verbundenheit da mit der schwarzen Bevölkerung. Ich war damals ein bisschen politisch aktiv, leicht sozialistisch-linke Kreise. Und wir haben uns natürlich solidarisiert mit dem Martin Luther King, mit der schwarzen Bevölkerung. Und das ist einfach geblieben. Also das, auch seine Predigt, die er gehalten hat, seine grosse Rede, I have a dream, das war so revolutionär gewesen zu dieser Zeit, dass jemand so Wort ins Maul nimmt als Prediger, zum Politiker wird und quasi die religiöse Haltung nach aussen trägt. Das war sehr speziell. Das verbindet mich noch heute sehr stark.
Natürlich. Also das ist jetzt für euch auch eine spezielle Geschichte, zum 50. Todestag die Tournee auch zu machen, die Konzertreihe zu machen.
Ja.
Tut ihr eigentlich als jemand, der schon so viel gesungen hat und schon so viel Erfahrung hat in den verschiedensten Bereichen des Gesangs, noch üben?
Ich habe es ein bisschen abgewöhnt. Einfach aus dem Grund, weil ich meine, man kann die Stimme technisch wahnsinnig hoch treiben und dann, wenn man singt, denkt man manchmal an die Technik und das ist nicht gut. Dann leidet etwas anderes darunter. Ich habe sehr viel studiert in Sachen Musik und bei vielen verschiedenen Lehrern gewesen, unterrichte selber schon seit bald 30 Jahren, habe selber ein System entwickelt. Ich tue schon etwas machen, aber ich tue eigentlich meine Stimme resetten. Das heisst, ich tue sie nicht trainieren auf Leistung, sondern ich tue sie eigentlich auf ihren Urzustand zurücktrainieren. Ich sage ihr, Stimme, du darfst sein, der, wo du bist. Also es gibt eine bestimmte Übung, die ich mache, auf der Toilette zum Beispiel, wo ich einfach ein bisschen rummöhne und wo meine Stimme die Botschaft bekommt, sie ist resettet. Also wie ein Computer, den man abstellt und nachher wieder in Gang stellt. Mhm. Und wenn ich nicht gut zu Weg bin, stimmlich, dann muss ich trainieren.
Das klingt spannend, auch der Reset, den man auf der Toilette ganz für sich allein machen kann, offenbar. Allein sein, das gehört natürlich auch zu eurem Alltag, Jan Farnbirkel, als Triathlet, wo ihr doch stundenlang trainiert. Ihr seht euch, das habt ihr mir gesagt, auch eine Art wie als Wolf. Was heisst das?
Ja, ich habe das Gefühl, als Sportler oder eben als Triathlet, ich bin stundenweise unterwegs und in der schönen Schweiz, in unserer Natur, in unseren Schweizer Bergen. Und da verbringt man sehr viel Zeit mit sich selber und tut sich mit sich selber auseinandersetzen. Und da sehe ich mich irgendwie, ja, wie die Wölfe, die da in der Schweiz durch die Berge durchziehen und die zotteln da durch und gleichzeitig wissen sie immer wieder, wo ihr Rudel ist. Und so das Bild zu haben von dem Wolf, der in dieser Natur besteht, das gibt mir Kraft. Und an diese Bilder kann ich mich auch zurücksinnen, wenn ich dann an einem sehr intensiven Moment bin von meinem Wettkampf.
Seid ihr Einzugänger?
Ich fühle mich wohl, wenn ich alleine bin. Und da könnte man jetzt sagen, jetzt gibt es eine Juristantwort. Aber nein, es ist wirklich so. Ich glaube, Einsamkeit ist die höchste Form des Seins. Wenn man sich mit sich selber kann auseinandersetzen kann und sich dann auch nicht langweilt, dann glaube ich, hat man sich gefunden. Und ich glaube auch, eben, wie Christina vorher gesagt hat, auch einfach das Sila und sich also aufs Natürliche resetten. Ich glaube, das passiert und ist glaube auch das, was die Leute im Triathlon auch suchen. Darum hat der Triathlon so einen Boom. Dass man einfach zurückkommt zu dem, was einfach ist. Ich mache eigentlich etwas sehr Einfaches. Ich mache einfach Gang von A nach B, möglichst schnell.
Gut, mir hat es jetzt einfach ein bisschen einfacher gedünkt, auf der Toilette sich zu resetten, als wenn man jetzt sich vorstellt, dass man 20'000 Kilometer jedes Jahr mit eigener Muskelkraft unterwegs ist und eigentlich auch immer einfach volle Pulle, stelle ich mir das vor. Also wie sieht denn so der gewöhnliche Alltag aus von euch?
Also eben, manchmal ist es ein Job, da bin ich ganz ehrlich. Also
ein Job, wo man muss sagen, jetzt
manchmal ist es ein Job, und am Morgen um 6 Uhr im Schwimmbad ist es ein Job.
Ja.
Aber am Nachmittag um 4 Uhr im Engadin noch einmal kurz den Berg drauf und dann wieder runterrasseln mit 90 km/h, dann ist es eine Passion.
Und das verleidet nie so stundenlang? Also, hört ihr Musik dazu?
Nein, also eben, Musik ist zum Beispiel ein ganz interessantes Thema. Also, wenn ich heute Morgen zum Beispiel auf dem Hometrainer habe ich Musik gehört, da brauche ich gewisse Inputs. Und andererseits ist es auch so, wenn ich draußen bin, in der Natur, dann habe ich derart viele Inputs von draußen und auch von mir selber. Mhm. Oder in meinem Kopf drin, das schwirrt dann nur so rum mit Ideen. Und das, da wäre jede Musik wäre dann eigentlich nur noch störend.
Also es ist eine gute Gelegenheit eben zur Selbstreflexion. Oder?
Extrem. Also ich glaube, als Sportler ist die Selbstreflexion das A und das O. Manchmal eben auch ein bisschen sich selber zu belügen, gehört dann auch dazu, um eben an die Grenzen herzukommen, aber immer ganz bewusst auch, das zu machen. Und Selbstreflexion, ohne die würde ich nicht weiterkommen.
Die sind der grosse Naturliebhaber. Das haben wir gerade vorher auch gespürt, wie ihr auch von der Schweiz und den Bergen schwärmt. Und ich weiss, dass ihr sogar Geschmacksempfindung habt. Alle unterschiedlichen Bässe, die ihr regelmässig überqueren mit dem Velo, zu schmücken.
Ja.
Wie unterschiedlich schmücken die? Könnt ihr uns das beschreiben?
Ja, also die in Italien schmecken ein bisschen mehr nach Diesel, aber nein, Spass beiseite. Das Beschreiben ist wahnsinnig schwierig. Ich glaube, das ist das, was die Leute oder die Schweizer antreibt mit ihren Muskelkraft, mit den Wanderschuhen, mit den Velos in unsere Berge rauszugehen, die Informationen zu holen, irgendwie das einfach wirken zu lassen auf den Körper. Die Beschreibung ist es, ja...
Nein, ich kann es nicht beschreiben. Kann man nicht beschreiben. Da muss man selber fühlen.
Ja, man muss einfach oder? Gehen, ja.
Wahrscheinlich auf der Haut und mit dem Schweiß und mit dem Wind und all diesen Sachen.
Ja, es ist das Gleiche. Es kommt dann der Atemton kommt dazu und das Drehen von den Ketten. Und es ist ja dann auch etwas sehr Rhythmisches, wo vielleicht dann fast schon ein bisschen in die Trance hineingeht, wo man dann eben auch vielleicht so in einer Gruppe von einem Gospel, von so einer Kirche kann fühlen, wenn das einfach so der Ton so kommt, oder? Und ja, ich
Achtung,
glaube,
jetzt mischen sich hier zwei Welten. Christina Schacka, probiert ihr euch gerade ein bisschen vorzustellen, da, was er jetzt
erzählt hat. Ich hoffe, dass der Rhythmus von seiner Musik, die er dann in den Ohren hat, mit dem Velo übereinstimmt.
Hey gut, also wenn er auf den Bass geht, hat er nicht Musik in den Ohren. Musik. Das okay. Schon nicht, oder?
Ja, ja. Ja, das Leben ist ein Rhythmus, ja. Natürlich.
Ja, das Leben ist ein Rhythmus und bringt uns ja irgendwie immer wieder auch zu dem, wo wir herkommen. Und das ist auch etwas, was wir hier in der Sendung persönlich auf SRF 1 immer ein bisschen ergründen wollen. Wo ist man hergekommen? Wo geht es durch in meinem Leben? Bei der Christina Schacar ist es so, dass sie als Einzelkind ist aufgewachsen ist, in Zürich, in einer musikalischen Familie. Was hat euch musikalisch am meisten geprägt?
Also einerseits hatte ich eine Mutter, die extrem musikorientiert war und einen extrem guten Musikgeschmack hatte. Das heisst, ich hatte alle guten Platten daheim. Von der Klassik, Oper, Chanson, aber Gospel, Jazz. Also meine Mutter hat alle Sachen abgedeckt. Das ist der eine musikalische Zweig. Und der andere ist mein physisch-biologischer Vater, der ein Musiker war. Also ich habe einen Adoptivvater und eigentlich bis aufs Kuckucksei.
Eben, das ist nur ein ganz, ganz prägender Moment in eurer Kindheit. Also mit 18 Jahren hat eure Mutter euch darüber aufgeklärt, dass der Vater, den ihr bis jetzt geglaubt habt, sei der Vater war, nicht euer lieblicher Vater war. Mhm,
das war richtig, ja. Das war schwierig. Es ist eine Krise geherrscht in der Familie. Und dann hat man das quasi in einer Notsituation mir da vor die Füße gerührt. Und das war natürlich ein Schock, ganz klar. Aber das hat zu meinem Leben gehört, weil ich habe das immer gespürt, dass etwas... nicht ganz stimmt, das ist wirklich so. Also mein richtiger Vater war mein Götti. Und ich habe auch gemerkt, dass der ein eigenartiges Verhältnis hat zu mir und mich immer mit hochrotem Kopf bewundert hat und an sich gedrückt hat und so. Dann habe ich nicht gewusst, dass das mein richtiger Vater ist. Aber das sind so Geschichten, die das Leben schreibt. Wir haben ja alle irgendwie so einen, man kann es Rucksack sagen, oder der Pastor am Karfreitag hat gesagt, ohne Kreuz keine Krone. Also das ist jetzt nur ganz einfach ausgedrückt, oder? Aber wir haben ja ein kleines Kreuz im Leben, wo wir dran wachsen. Ich meine, das ist ganz natürlich. Heute habe ich ganz distanziert, gutes Verhältnis zu all diesen Sachen, weil wir erneuern uns ja ständig im Leben. Wir sind ja nicht die Gleichen heute, wie dazumal.
Also das heisst, ihr seid im Reinen mit dieser Geschichte, die aber sicher auch, also die werden mit eurer Mutter schwierige Zeiten auch durchgemacht haben, oder?
Ja, das kann man wohl sagen, aber das ist eben auch so. Das ist eine spezielle Person gewesen, sehr eine inspirierende Person gewesen, aber als Mutter eher schwierig, selbstverständlich. Ja. Aber das hat mich irgendwie mitgeprägt und durch das habe ich auch sehr viele Sachen können verstehen später, auch viel Mitgefühl für andere Menschen, die andere Nöte haben. Das ist für mich ganz wichtig, mich mit dem auch zu befassen, weil ich bin, wie Sie gesagt haben, ein Einzelkind. Da hat man die Tendenz, sich nur aus seinem eigenen Kreis umeinander zu drüllen. Und auch wie der Jan gesagt hat, ich bin auch sehr gerne alleine und trotzdem gerne in Gemeinschaft. Das heisst, man muss ein bisschen die Balance finden, um den Wolf mit dem Rudel ist ein gutes Beispiel, Schlussendlich können wir alle nur reifen alleine. Wir können uns entwickeln mit anderen Menschen. Aber die Reife, das in sich hineingehen und sich selber kennenlernen, das kann man nur alleine machen. Das glaube ich wirklich.
Was ich noch möchte ansprechen, ja. Was ich noch möchte ansprechen, ist etwas, was ihr mir verraten habt in eurer Kindheit. Seid ihr etwa die mal ganz allein, ohne Eltern, in die Kirche gegangen?
Mhm, sehr regelmässig sogar. Ich bin schon mit 5 alleine in die Kirche gegangen. Also meine Grosstante damals war protestantisch und sie ist dann in, wir sind dann 2 Kirchen nebeneinander, Bruder Klaus und die andere da in der Oberstrasse. Und ich bin halt einfach alleine da die Hostie geholt, da mit Pfarrer vorne und habe einfach irgendwie auch einen Halt gesucht. Und zwar ein Wort, wo nicht von den Eltern begründet war, nicht vom Mensch kreiert war, obwohl ich natürlich gemerkt habe, dass der Pfarrer ja auch ein Mensch ist. Sogar einer, der mich gar nicht so behagt hat. Aber ich habe den spirituellen Aspekt empfangen in der Kirche, wenn wir mal so sagen.
Also ihr habt jetzt nicht den christlichen Glauben von der Erziehung her extrem mitbekommen. Das ist ein Antrieb, den dir selber gehabt hat.
Das war ein Antrieb und auch ein Gegenpol, weil meine Eltern waren ziemlich intellektuell orientiert gewesen. Sie haben sich politisch auseinandergesetzt. Wir hatten intellektuelle Freunde gehabt, Schriftsteller. Man ist ins Odeon am Bellevue diskutieren und ich war schon als kleines Kind dabei gewesen und all die Gespräche gehört von diesen grossen Köpfen, von diesen Erwachsenen. Und ich habe eigentlich ganz etwas Einfaches gesucht. Ich habe eine Heimat gesucht. Eine Heimat. Und die habe ich natürlich in der Kirche gesucht. Und habe auch die Beziehung gefunden. Ich meine, ich will jetzt da überhaupt nicht missionieren. Ich bin auch nicht nur ein christlich orientierter Mensch, aber ich habe mit Jesus einen Kontakt aufgenommen. Ich habe gefunden, der Mensch versteht mich. Der leidet auch. Also das ist wirklich so, wie in der schwarzamerikanischen Musik und Gospel, das ist ein Identifizieren mit dem Leiden ein bisschen und sich aus dem wieder raus zu befreien. Mit Jesus, der auferstanden ist und wir, die aus unseren Problemen auferstehen. Es ist nicht nur ein Todesauferstehen, sondern wir können auch aus unseren Vergangenheitsproblemen, die in unserem Kopf bleiben und fest verankert sind, auferstehen. Das ist für mich ein wichtiger
Gedanke. Aber ich gehe gleich davon aus, dass ihr euch ein bisschen hier allein gefühlt habt, dass ihr
ja.
den Antrieb gesucht haben. Also.
Ich habe mich sehr alleine gefühlt. Ich war ja viel alleine als Jugendliche und hatte darum auch Zeit, alle die Platten zu studieren von meinen Eltern und mich mit dieser Musik auseinanderzusetzen. Ich habe alles viel auswendig gelernt von diesen Platten. Ich habe stundenlang die gleichen Songs gehört und hatte die Mahalia Jackson von mir, die diesen Song gesungen hat. Und ich bin so in das hineingegangen, ich habe so in dem hineingelebt, dass das wie fast zu einer zweiten Natur geworden ist. Und natürlich das mit der Kirche, ich habe die Spiritualität gesucht als kleines Kind. Ja, ich habe ein Zuhause gesucht.
Sehr persönlich in der Sendung «Persönlich» auf SRF 1, Sängerin Christina Schackach, zusammen mit dem Jan van Berkel, dem Triathlet, in der Sendung. Wenn wir mal schnell zurückgehen in eure Kindheit, in eures Elternhaus, in Bülach aufgewachsen, Vater aus Holland abstammend, Pilot, Mutter Primarlehrerin, aufgewachsen mit einer 3 Jahre jüngeren Schwester. Wie sportlich ist es dort zu und her gegangen daheim?
Ja, meine Schwester ist letzten Endes dann schneller geschwommen als ich, 3 Jahre jünger und 2-mal der Olympiade gewesen. Von dem kann man sich vorstellen, die Kindheit war sehr sportlich gewesen. Meine Mami hat Schulbasketball unterrichtet, 1-mal pro Woche und dort sind wir dabei gewesen. Und wir sind im Winkel bei Bülach aufgewachsen. Das ist ein Dorf, wirklich im klassischen Sinn eigentlich, wo man sich gekannt hat und wo man miteinander gespielt hat, einfach mal auf die Straße rausgegangen ist und dann Basketball gespielt hat oder Fußball. Also für uns ist Sport etwas Natürliches gewesen.
Und wie fest seid ihr denn in dem Talent, das ihr offenbar von Anfang an dargelegt habt, wie fest seid ihr gefördert worden?
Ja, meine Eltern haben mir mal gesagt, als ich 2000 Brigitte McMahon gesehen habe, als Schweizerin Olympiasieger im Triathlon, mitten in der Nacht sind wir schon mal aufgestanden. Und dann haben meine Eltern wahrscheinlich schon das erste Mal gemerkt, er meint das langsam ernst mit dem Zeug. Und dann habe ich gesagt, dort will ich auch her.
Ah ja?
Ja. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, aber Geld, das arbeitet nur wenig. Aber gleichzeitig ist mir jede Tür offen gestanden, das zu entdecken. Und ich hatte ein Talent gehabt, und das Talent hat mir nachher die Möglichkeit gegeben, den Weg zu gehen. Und von zu Hause aus haben wir jede Möglichkeit gehabt, ich hätte auch aufhören können. Aber dann hat es geheißen, gut, jetzt machst du für etwas anderes richtig.
Aber der Traum vom Spitzensport ist jetzt nie kritisch angeschaut worden von euren Eltern?
Mein Papi ist da schon doch seit der anderen Mal gekommen und hat gesagt, wenn schaffst du mal etwas Richtiges.
Ja, zum Beispiel Pilot.
Genau, nein. Und sagen wir es mal so, die Kritik ist dann das erste Mal verstummt und dann konnte ich einen Sponsoring-Vertrag zeigen, wo dann ein guter Studentenjob war.
Ja, aber also, die selber gemischelt hat.
Ja, genau. Ja. Oder wo ja. Ich konnte sagen, das ist jetzt dann eigentlich mein Studentenjob.
Ja. Ja.
Und aber ich verstehe das natürlich schon, einen Sportler zu Hause zu haben. Und dann liegt er auf dem Sofa und sagt dem Papi, du, das ist jetzt mein Schaffen, weil Schlafen ja eben auch Teil von meinem Beruf ist. Ja. Ist dann schon noch schwierig.
Ja. Schlafen ist auch Teil vom Beruf.
Schlafen ist Teil von meinem Beruf, ja.
Ja gut, also das können wir eigentlich alle auch so weit zusammen machen, oder? Dass man kann sagen, Schlafen ist Teil vom Beruf.
Ja.
Aber bei euch noch ein bisschen
ausgeträgt. Bei mir ist es dann halt
auch noch also du schon noch den Mittagsschlaf, oder wie?
Ja, also ich schlafe gute 9,5 Stunden pro Tag. Und wenn ich weniger schlafe als das, dann sehe ich das in meinen Trainingsdaten.
Ja. Ihr seid schon als junger Bursch, also als Teenager, 14, so alleine auch mit eurem Velo in ganz Europa unterwegs gewesen. Ich frage mich hier, wie schnell seid ihr hier gerade vom Kind ins Erwachsenenleben gekommen?
Ja, ich glaube, so die Möglichkeiten als junger Sportler die Welt zu entdecken, ausländische Leute kennenzulernen, mit denen in Kontakt zu treten, eben auch andere Kulturen kennenzulernen. Das hilft einem, man bricht immer wieder aus. Also ich hatte das Ausbrechen in der Pubertät eigentlich so nicht gehabt, wie ich es jetzt bei anderen Kollegen gesehen habe. Die haben müssen von zu Hause weg. Ich konnte immer wieder ausbrechen und das hat bei mir auch dazugehört.
Also ihr habt das ja auf eine Art gemischelt, oder?
Ja, ich würde schon sagen, ich habe mir das auch gewissermaßen erschafft durch Training. Es ist dann auch als Jungen auch ein Antrieb gewesen. Die WM ist in Japan. Jetzt trainierst du mal richtig, dann siehst du mal Japan. Oder?
Aber so als Teenager mal über die Stränge schlagen, das ist da gar nicht drin gelegen.
Ja, da gibt es ja doch so ein bisschen den Spruch, dass Sportler sich zwar sehr korrekt verhalten, aber wenn sie dann mal den Schalter umschalten, eben dann richtig umschalten.
Und was heisst das?
Ja, das ist...
Also der Showparty machen.
Ja, eben, der wird manchmal auch richtig auf die andere Seite gestellt, der Schalter.
Als Teenager hat Christina Schakar vor allem eins gewusst, nicht länger in die Schule gehen.
Mhm.
Oder? Das war so ein bisschen das Credo. Eigentlich wollte ihr mal eine Tänzerin werden. Ihr habt auch eure ganze Kindheit Ballettunterricht genommen, sehr sportlich unterwegs. Ihr habt dann nachher ein KV gemacht und eine Ausbildung zur Opernsängerin, die ihr aber abgebrochen hat. Warum die beiden Sachen abgebrochen?
Also das Tanzen habe ich müssen. Ich habe ein Stipendium bekommen und dann hat man meinen Körper untersucht. Ich bin in der Pubertät sehr schnell gewachsen und dann ist mein Herz zu gross gewesen und hat's geheißen, es wäre nicht ratsam, so einen Beruf zu ergreifen. Wobei ich bin froh gewesen, weil ich bin eben nicht so ein disziplinierter Mensch.
Mit einem grossen Herz wärst du eine gute Triathletin geworden.
Ah, okay. Jetzt ist auch ein Sport.
Ja, Hawaii gibt es also eine Altersklasse. Das wäre auch eine schöne Reise.
Ja, also auf jeden Fall, ich habe dann das abgebrochen und bin eigentlich froh gewesen, weil mich in einer Sache zu verschreiben im Leben, das ist mir nie gelungen. Ich habe nie nur auf eine Sache können setzen. Ich habe so viele verschiedene Talente immer noch und gehabt. Das ist einfach so, wenn man singt, dann kann man auch schreiben, dann kann man Schauspieler, dann kann man tanzen. Es ist so. Und ich war froh gewesen, weil der Konkurrenzkampf ist extrem gross als Tänzerin. Und dann hat man nicht gewusst, was mit mir machen. Und in der Mittelschule habe ich nicht wählen. Ich habe zwar Prüfung gemacht und bestanden, aber ich hatte keine Lust mehr, in die Schule zu gehen. Und dann hat man gefunden, ja, mach doch das KV. Und das ist irgendwo durch eine schwierige Erfahrung. Ich war sehr gefordert, als Jugendliche schon mit Fräulein Schakar angesprochen zu werden. Aber es hat mich doch ins Leben hineingerührt. Und das hat mich interessiert, alles Lebendige. Der Alltag von anderen Menschen hat mich eben auch sehr interessiert. Und dann, während der Lehre, habe ich eine Gesangsausbildung angefangen, Opern. Meine Mutter wollte, dass ich eine richtige Ausbildung machen, auch wenn ich später eine andere Musik machen will. Und dazumal ist es einfach so gewesen, dass man nichts anderes hat dürfen machen, nebst dem Opernsingen. Also ich durfte nicht mehr dürfen für mich allein daheim singen, nur noch in Gegenwart vom Lehrer. Also es ist ganz streng, es ist ein italienischer Lehrer gewesen. Und dann ist noch das dazu gekommen, in dem heutigen Thema mit MeToo, dass eigentlich auch Übergriffe stattgefunden haben. Dort im Unterricht und ich schon gefunden habe, als Protestsängerin, das lasse ich mir nicht bieten und ich würde auch
abgebrochen. Sie sind dann nachher abgehauen und nach London, nach der Stifti, haben, um das ein bisschen abkürzt zu sagen, dort eigentlich den Schnellmo eigentlich auch von Strassenmusik machen. Sie sind als Strassenmusikerin unterwegs. Ja. Das, hat, also, das braucht ja schon Mut, oder? Also, ja, das ganz hat allein, gebraucht. Oder?
Ja, ganz allein, ja, ganz genau. Ja, ich bin am nächsten Tag, als meine Lehre fertig war, bin ich nach England abgehauen. Ich kann nur sagen, abgehauen. Weil alles da war mir zu viel gewesen. Sogar mein damaliger Freund war fast zu viel gewesen. Meine Eltern, alles
da. Also, ich bin freigeschlagen.
Ich bin freigeschlagen. Und auf der Straße singen, das war eine wahnsinnige Erfahrung, weil ich gemerkt habe, wie die Leute reagieren, die vorbeilaufen. Ich wollte die Leute berühren, ich wollte sie einfangen mit meinem Rattenfängen von Hammeln, habe ich die Leute einfangen mit meinem Gesang. Und habe gemerkt, und das war eine gute Schule, und bin auf der Oxford Street am Sonntag alleine. Dazumal hat es noch keinen Sonntagsverkauf gegeben. Habe dort Strassenmusik gemacht und in der Subway-Zone. Und, ist spannend gewesen, ja.
Ist das noch ein gutes Geschäft?
Also dazumal habe ich recht viel Geld verdient. Ich konnte meine Reisen finanzieren mit der Strassenmusik. Ich habe etwa eine Stunde gesungen und habe dazumal etwa 25 Pfund verdient. Eine Stunde.
Also nicht
das ist, es ist recht viel. Und wenn ich die zweite Stunde an einem anderen Ort, dann habe ich nochmal 25 Pfund gehabt. Also es hat sich schon gelohnt.
Plus die Menschenkenntnis, die ihr euch aneignen oder von dieser Zeit?
Die ist eigentlich erst später gekommen, aber das war der Anfang gewesen, ja. Ja, genau. Ja. Ein bisschen zu sehen, auch, wo es ein bisschen heikel könnte werden, also wenn Alkis vorbeigelaufen sind oder einer, wo man einen Dreck vor die Füße angelegt hat. Und dann habe ich gedacht, was tut denn mit Dreck kann er rühren da? Dabei war das Haschisch gewesen.
Aha.
Und dann hat er gemerkt, dass ich nicht weiss, was das ist, weil ich bin kein Haschischraucher. Und dann ist er wieder gekommen und hat das wieder eingesammelt.
Ja. Jemandem, der es wertschätzen kann, weitergeben. Geschichte aus dem Leben von der Christina Jacquach. Jan van Berkel, dir hat Jura studiert. Warum?
Es war eine gute Möglichkeit für mich, eine akademische Ausbildung zu machen, wo ich mit dem Sport zusammen vereinbaren, ja.
Mhm. Und dann habt ihr eine Zeit lang als Jurist gearbeitet auf einer Bank. Genau. Neben euren Trainings habt ihr aber abgebrochen. Warum?
Ja, ich habe 30% gearbeitet bei meinem damaligen Sponsor in der Legal Compliance. Und es war für mich eine super Möglichkeit, um das Studium eben auch mal wirklich anzuwenden. Viele Sportler, die studieren etwas, aber können es nachher halt eben gleich nie in der Praxis umsetzen, weil unser Sport hat einfach derart viel Zeit gebraucht. Und mein damaliger Sponsor hat gesagt, wir geben dir diese Möglichkeit. Du kannst in einer Privatbank in der Legal Compliance Erfahrung sammeln. Das war natürlich super gewesen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, nach 2,5 Jahren bin ich irgendwo doch an beiden Orten angestanden. Also der Chef hat gesagt, das wäre ein interessantes Projekt für dich. Mach doch. Ah nein, das muss morgen fertig sein. Morgen bist du nicht da. Und gleichzeitig bin ich dann am Abend heimgekommen, die Wäsche war noch nicht gemacht, eingekauft habe ich auch noch nicht und ich war gleich müde gewesen, wie am Morgen, wo ich gegangen bin. Also erholt bin ich auch nicht gewesen. Und so habe ich doch auch irgendwann müssen sagen, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich mich für etwas entscheiden muss. Ich habe die Erfahrung gemacht mit dem Studium und mit dem Job und gleichzeitig kann ich so können sagen, jetzt setze ich noch mal voll auf den Sport. Und ich kann es mir auch leisten in diesem Moment. Und
seid ihr der eigene Chef, oder?
Ja, der eigene Chef. Ja. Aber eben, dann ist man auch eine Einzelunternehmung, oder? Also der eigene Chef ist Freiheit, aber ist auch Verantwortung.
Also das können dir beide, oder? Ja. Christina Jacquach, die machen auch noch Buchhaltung selber, oder? Was,
ja,
oder
also bis zu einem Teil mache ich selber, ja.
Nein, einfach Business, voll, oder? Gut, Buchhaltung ist vielleicht gerade ein blödes Beispiel.
Nein, ich habe viel mit Administration zu tun. Ich meine, der Auftritt ist eigentlich 10% von meiner Tätigkeit.
Ja. Aber da braucht es ja auch viel Disziplin, oder?
Ja, sie sollten mal mein Büro anschauen. Es sieht ein bisschen chaotisch aus in meinem Büro, aber es stimmt, es braucht Disziplin.
Ist das die gleiche Disziplin fürs Büro zu machen wie fürs Trainieren, Jan van
Schön wär's. Schön wär's, wenn es die gleiche Disziplin wäre, weil dann müsste man nämlich nicht meine Freundin zu Hause auf der Zehe rumstehen, dass ich endlich mal meine Post erledige. Und nein, es ist eindeutig nicht die gleiche. Aber ich kann einmal einfach eine gute Ausrede, ich bin einmal einfach zu müde, um es zu machen.
Ihr habt eure Freundin angesprochen, Sarah Meyer, die ehemalige Eiskunstläuferin. Ihr habt sie lernen können, eigentlich durch eine grosse Enttäuschung in eurem Leben ist es dazu gekommen. Ihr seid 2012 kollabiert am Ironman zu Zürich und anschliessend hat sie euch dann ein SMS geschickt. Die hat dann irgendwie vorher auch schon gekannt, oder? Aber ja, dort ist zumindest Amors Pfeil gekommen.
Ja, also wir haben uns vorher schon gekannt, oder? Wir sind beide aus dem Zürich Unterland, Region Bülach, und immer ein bisschen gewusst, das ist so die Eisläuferin und das da ist der Triathlet und so. Wenn sie einmal draussen durchgelaufen ist im Schwimmbad, habe ich sie einmal schon gesehen, irgendwie. Aber wir haben uns da nicht so gekannt, dann haben wir uns so kennengelernt. Und ich habe schon gedacht, das wäre noch etwas, aber sie hat es, glaube ich, nicht so gemerkt in dem Moment. Und dann bin ich am Ironman Zürich im Seefeld in Führung liegend zusammengebrochen, an der Sarah noch vorbeigerannt und dann nicht mehr zurück. Und dann hat der Krankenwagen mich abgeholt und dann bin ich bewusstlos ins Spital eingeliefert worden und dann wieder zu mir gekommen, Infusion, Schläuche in den Arm und alles. Und dann ist es mir wieder gut gegangen, dann habe ich das SMS bekommen, hey, wenn es wieder mal gut geht, dann gehen wir doch mal einen Kaffee trinken. Und in dem Moment habe ich gewusst, es hat sich glaub, gleich gelohnt, das Rennen nicht zu gewinnen.
Und seit dieser Woche sind die zwei verlobt. Ja. Schöne Geschichte. Christina Schackar, wir wissen, ihr habt es am Anfang gesagt, ihr seid Single unterwegs im Leben, aber in der Musik hat man natürlich auch sehr viele seelenverwandte Beziehungen. Ihr seid mit Musikern unterwegs auch. Ein nächstes Projekt steht da mit Michael von der Heide und der Nubia. Was sind das für Verbindungen zu Musikerinnen und Musikern?
Also ich meine, ich habe natürlich fantastische Musiker um mich herum, die auch also mit mir zusammen auftreten und Gospel-Tourneen machen und Konzerte machen. Das sind langjährige Verbindungen, vor allem ein Pianist, Dave Roche, wo ich schon tatsächlich 30 Jahre schon unterwegs bin. Das ist eine grosse Seltenheit, dass man sich nach 30 Jahren immer noch gut versteht, musikalisch. Mhm. Und es gibt natürlich immer wieder Begegnungen und für Zusammenarbeit. Also Michael kenne ich schon mehrere Jahre, wir sind befreundet und wir haben vor 20 Jahren haben wir Diva Mix gemacht mit der Maya Brunner zusammen und das haben wir gesagt, das tun wir jetzt wieder aufnehmen. Im Frühling 2019 machen wir wieder die Diva-Show, also die drei Divas, Michael und Nubia.
Und für so etwas durchzuziehen, braucht es ein bisschen die Seelenverwandtschaft, oder? Oder ist das ganz professionell, da kommt man zur Probe und...
Seelenverwandtschaft ist immer so ein Wort irgendwo durch, weil da wird man auch viel enttäuscht, wenn es dann mal nicht so ist. Weil jeder ist doch auf seinem eigenen Weg und das darf man nicht vergessen. Wir sind drei Solokünstler und jeder hat seine eigenen Mittel und seine eigenen Tricks. Ja. Und das macht jetzt die sogenannten drei Diven aus, wo wir dann miteinander unterwegs sind, aber auch miteinander zusammen singen. Wir verstehen uns sehr gut, stimmlich vor allem und persönlich auch, ist da sehr viel freundschaftliche Liebe vorhanden. Ja.
Die Sendung persönlich aus Efretikon, aus dem Stadthaus Saal. Der Jan van Berkel und Christina Jacquard haben uns ihrem Leben erzählt. Vom Jan van Berkel weiss ich, dass eigentlich alles, was er macht, beobachtet wird in Neuseeland von seinem Coach.
Genau, ja.
Der weiss jetzt auch, dass ihr in einer Talkshow seid. Dann müsst ihr alles erzählen und dann tut ihr alle Daten mit ihm über die neuesten Kommunikationsmöglichkeiten abgleichen.
Also, dass ich jetzt gerade da bin, das weiss er nicht, aber er weiss einmal, dass ich nach in dieser Zeit da nicht trainiert habe. Ja. Er hat jetzt zum Beispiel gesehen, dass ich heute Morgen um 4 ab 7 aufs Velo gegumpelt bin und er weiss, welchen Puls ich hatte in dieser Zeit, in diesen anderthalb Stunden. Und er weiss, welchen Puls ich hatte, als ich aufgestanden bin heute Morgen. Mhm. Und er weiss, wie viele Stunden ich geschlafen habe.
Also ihr seid ferngesteuert?
Nein, ich bin fernanalysiert.
Und er gibt euch dann wieder das Kommando, wie ihr es weitermachen mit dem Training?
Ja, er gibt mir gewisse Leitplanken. Er vertraut mir auch, dass ich meinen Körper spüre. Und gibt mir dann an, was ich als nächstes machen muss. Heute, der Plan ist zum Beispiel, dass ich 4 Kilometer schwimmen muss und auf die 100-Meter-Bahn Intervall laufen. Gute 15 Kilometer.
Ja, Christina Schackar, so ein Coach würde uns noch gerade fehlen.
Mit dem könnte ich nicht leben.
Das wäre nicht.
Nein, das wäre nicht.
Christina ist ja auch Gesangslehrer. Das heisst, du musst ja deine Schüler auch kontrollieren.
Ist aber auf dieser Seite.
Ja, ja, aber trotzdem, also sie versteht, dass es Kontrolle braucht und auch eben Leitplanken, um dann die Athleten oder Sänger eben auch laufen lässt und ihr das Natürliche finden.
Ist das so, Christina Schöcker?
Es ist ein bisschen anders wie im Sport. Wirklich, also der Antrieb ist anders. Der Antrieb muss nachher vom Schüler selber kommen, unbedingt. Und die Kontrolle, das ist kontraproduktiv. Dann fangen sie an, für mich Übungen machen. Und nicht für sich selber. Das selbstständig werden ist in meinem Beruf extrem wichtig, weil man steht schlussendlich alleine auf der Bühne und alle Leute, die sehr talentiert sind, die zu mir kommen, die brauchen mich, die saugen ganz speziell etwas aus mir raus, was sie brauchen und wollen. Und dann lassen sie mich wieder fallen. Also das ist so. Die holen das Beste aus mir raus und die wenden das nachher im Quadrat gut an. Und das machen sie selber. Und die Leute, die zu mir in Unterricht kommen, die berühmter sind wie ich, muss ich ehrlich sagen, oder? Die
also haben der Michael von der Heide oder Zina oder so, sind auch schon zu euch in Unterricht
ja, gekommen, das würden sie eigentlich lieber selber erzählen.
Aber ja, klar, aber jetzt, wenn die schon gesagt haben, müssen wir das dann den Namen nennen, oder? Aber irgendwo gibt es gleich Parallelen, oder?
Ja, also wenn der Antrieb, wenn der Coach mit der Peitsche muss am Rand stehen, also das würde vielleicht lange für 100 Meter. Und vielleicht langt es auch bei einem Pferd. Aber auch die Pferde checken irgendwann, dass die Peitsche einfach nur noch kommt. Und bei mir ist es so, mein Antrieb, das haben wir ja ganz am Anfang des Gesprächs schon gesagt, der ist 100% von mir selber. Und ich glaube, dort ist die Passion da vom Musiker. Und das ist auch das, was ich bei einem Coach suche und das, was deine Sänger bei dir suchen. Die kommen zu dir, die wollen lernen und sie sind auch bewusst da und sagen, ich kann nicht alles. Ich bring mir etwas bei. Mhm. Und nur schon der Schritt, dass man zu jemandem geht, bedeutet ja eigentlich, dass man selber will.
Ja.
Ich wünsche euch beiden, Christina Schackar und Jan van Berkel, weiterhin den Antrieb, den ihr spürbar in euch habt, um euren eigenen Weg zu gehen, weiterzuverfolgen, auch kompromisslos weiterzuverfolgen, zu einem guten Stück. Merci vielmals, dass wir in das Leben von euch dürfen Einblick haben und euch noch ganz schöne Ostern. Merci fürs Interesse an euch hier im Saal und die, die daheim zugelassen haben. Die Sendung persönlich mit Geschichten aus dem Leben. Frohe Ostern noch einmal und schönen Sonntag. Ade zusammen.
Persönlich ist heute live aus dem Stadthaussaal in Illnau-Effretiken im Kanton Zürich gekommen. Am Dani Vorler, seine Gäste sind die Sängerin und Seelenforscherin Christina Schackar und der Triathlet Jan van Berkel. Technik Lars Dölle und Martin Janser. Können Sie nachhören, falls Sie einen Teil verpasst haben, heute Abend nach den 10 Nachrichten auch wieder hier auf SRF 1 oder schon gleich jederzeit auf srf1.ch bei Sendungen von A bis Z und persönlich. Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt dann aus der Lokremise St. Gallen. Zu Gast bei der Sonja Hasler sind Tierschützerin Susi Utzinger und der Ansgar Gmür, langjähriger Direktor vom Schweizerischen Hauseigentümerverband und neuerdings Theologiestudent.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.